Ja, wir wollen weitermachen heute mit dem Markus-Evangelium. Hatten wir ja vorletzte Woche zuletzt, ist jetzt der dritte Teil. Jetzt hat hoffentlich jeder mitbekommen, dass wir eine Reihe zum Markus-Evangelium machen, in losem Zusammenhang. Das erste Mal ging es ja um die Einleitung und die Taufe Jesu, dann die Versuchung Jesu und diese 10 Kennzeichen des Dienstes Jesu das letzte Mal. Und diesmal kommt eine ganz bekannte Geschichte, die Heilung eines Gelähmten. Das ist nicht so mein Ding, das wissen vielleicht manche oder vielleicht hat es manche schon gemerkt, ich behandle nicht so gern in Sonntagsgottesdienste diese ganzen Geschichte, die jeder aus dem Kindergottesdienst kennt und wo jeder weiß, ach, da ist der David und der schmeißt den Stein auf den Riesen und so weiter. Weil das Wort Gottes ist so reich und wir haben hier so viele Geschichten und so viele Dinge, die sonst zu kurz kommen und die oft in Gottesdiensten nicht behandelt werden. Also Dinge, die so gut wie nie gepredigt werden. Und das ist total schade. Deswegen ist mir es eigentlich immer wichtig, dass wir das ganze Wort Gottes angucken und dass wir auch diese Abschnitte, diese Briefe, die auch die ganzen alttestamentlichen Sachen, ihr wisst ja, dass ich überwiegend gerne Altes Testament mache, die Sachen, die da drin sind, dass der Reichtum nicht verloren geht, dass man das alles anguckt und dass man sich das auch alles in einem Gottesdienst anguckt. Aber wenn man was Fortlaufendes machen wolle, kommen auch diese bekannten Geschichten im Gottesdienst und sind deswegen nicht weniger wertvoll. Wichtig ist bei sowas nur immer, dass man sich bewusst macht, die meisten dieser oberflächlichen Betrachtungen, die man vielleicht aus irgendeiner Kinderkirche oder irgendeinem Kindergottesdienst kennt, sind so stark vereinfacht, dass sie falsch sind. Deswegen muss man gerade bei diesen ganzen bekannten Bibelgeschichten sich innerlich immer ein bisschen losmachen und den Text auf sich wirken lassen und gucken lassen, was steht denn da wirklich, um was geht es denn da wirklich. Und damit man einfach diesen ganzen Reichtum, der da in Gottes Wort steckt, auch mitbekommt. Auch das, was ich heute erzähle, ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss und nicht vollständig und da steckt mit Sicherheit noch viel mehr drin. Aber gucken wir uns mal den Bibeltext an, Markus 2, 1 bis 12. Wer Bibel hat, kann gerne mitlesen. Und nach einigen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und sogleich versammelten sich viele, so dass selbst an der Tür kein Raum mehr war. Und er redete zu ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Einige aber von den Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging hinaus vor allen, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Ja, das kommt gleich. Ich habe 4 Punkte dazu. Die Verkündigung des Wortes, der Gelähmte und seine Freunde, das Wunder der Sündenvergebung und dann auch, was diese Schriftgelehrten da machen. Ganz am Anfang von diesem Abschnitt sehen wir, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, also da am Anfang von dem Markus-Evangelium, da ist die Hauptwirkungsstätte von Jesus, dieser Ort Kapernaum oder in anderen Übersetzungen auch Kapernaum. Und er geht dort in ein Haus. Dieses Haus sieht ja nicht so aus wie heute, die Häuser mit so Dächern, deswegen habe ich da mal ein paar Sachen rausgesucht. Das hier ist vielleicht dieses Haus, also nicht das hintere, das große, das vorne. Das ist eine Ausgrabungsstätte, das Haus des Petrus, also so ein katholischer Wallfahrtsort, wo die dann so eine Bude hinten hingezimmert haben, wo man drin beten kann, weil man ja draußen nicht beten kann. Und das ist halt jetzt so ein, ja, so ein Wallfahrtsding. Das vorne sind halt noch ein paar Grundmauern, von denen da behauptet wird, das ist das Haus des Petrus. Und das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. So ungefähr sieht so ein typisches Vierraumhaus aus, das in der Eisenzeit, also damals bis zur Zeit des Neuen Testaments dann, so der gängige Haustyp war, da im Süden, auch in Israel. Vorne ist jetzt aufgeschnitten, also das da vorne ist eigentlich auch noch zu, also das ist jetzt so ein Schnitt, damit man sieht, wie es da drin aussieht. Aber im Prinzip sieht man, sind da Platz fürs Vieh, Platz zum Arbeiten und dunkel und Platz zum Wohnen. Und das obendrauf, das sind so Dächer aus Lehm, die in der Mitte mit Zweigen und Ästen zusammengekittet waren. Das heißt, es ist also keine massive Dachplatte, betoniert, wo man sich durchhämmern muss. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie schwierig das ist, wenn man da am Boschhammer hängt und muss einen Durchbruch machen und dann irgendwann feststellt, oh, das ist auch noch alles armiert. Das war damals nicht so. Also das war alles Lehm und Äste. Ich komme noch dazu, warum ich das rausgesucht habe und warum das wichtig ist vielleicht. Jesus ist also in diesem Haus und das Haus wird voll. Und je nachdem, wie groß das Haus war, also auf den Kindergottesdienstbildern sieht man da immer so ein kleines Haus, da stehen 5, 6 Leute drin und Jesus hockt in der Mitte und dann kommen die anderen Männchen und seilen den durchs Dach ab. Das war wahrscheinlich ein bisschen größer, wahrscheinlich das Haus von Petrus, wo er auch vorher schon war, weil das so das Haus war, in dem Jesus, wenn er in Kapernaum gewirkt hat, sich aufhielt. Und haben so, je nachdem, manche meinen, so um die 50 Leute müsste reingepasst haben. Also so viel, wie wir jetzt ungefähr hier sind, die sind in dem Haus drin, hocken um Jesus rum. Und dann wird es natürlich in so einem Vierraumhaus da schon ein bisschen eng irgendwann bei 50 Leuten. Und auch draußen ist kein Platz mehr da, bei den Tiere vielleicht, beim Hof. Alles ist voll, weil die Leute ja gehört haben, Jesus ist da. Was wollten die wohl von dem? Die haben vorher schon gemerkt, wie er wirkt, haben dieses Wunder, was wir das letzte Mal hatten, dieses Wunder, dass ein Aussätziger rein wird, gesehen. Also dieses Wunder, das zum ersten Mal seit der Heilung von Miriam ein biblisch überlieferter Bericht da ist, wo ein Aussätziger gesund wird. Damit wirklich ein Beweis, dass Jesus der Messias ist. Also es hat sich schon ausgebreitet, das Ganze. Und die Leute sind gekommen und wollten Jesus sehen. Und wir wissen nicht, mit welcher Motivation. Wahrscheinlich mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Die einen kommen wahrscheinlich, weil sie wirklich das hören wollen, was Jesus predigt, weil sie dieses Wort hören wollen. Die anderen kommen, weil sie eine Show wollen, weil sie ein Wunder wollen. Wieder andere wahrscheinlich, weil sie einfach selber prüfen wollen, ist denn der wirklich der Messias? Und so sind diese ganzen Motivationen wahrscheinlich höchst unterschiedlich. Die einen sind lauter, die anderen nicht so lauter. Die einen sind vielleicht nur auf Sensation aus oder damit es was Neues gibt. Es war ja damals nicht so, dass alles ständig mit Handy und Fernsehen und Celebrities und Promis und alles. Da ging es ein bisschen gemächlicher zu. Und wenn dann mal irgendwo was Spektakuläres war, dann war das mit Sicherheit interessanter wie heute, wo man einfach über alles drüber scrollt und das interessiert einen 2,5 Sekunden und dann kommt das Nächste. Vielleicht wollten sie nur diese Sensation, dass da wieder mal einer ist, der sich für den Messias ausgibt, sehen. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, was so die erste Motivation dieser Leute ist. Und die muss auch nicht immer so ganz perfekt sein. Wichtig ist, dass diese Leute überhaupt erstmal zu Jesus kommen. Und es ist auch heute so, die Leute kommen ja aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen in Gemeinden. Die Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen unter das Wort Gottes. Die Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen zu Jesus. Und meistens sind diese Gründe nicht aus einem reinen, lauteren Herzen, weil da jemand wirklich ein ernsthafter, echter Gottessucher ist, sondern meistens sind unsere Motivationen und die Motivation der Menschen, die zu Jesus kommen, ganz eigensüchtiger Natur. Mir geht's nicht gut. ich habe schon überall anders geguckt. Vielleicht bringt mir ja dieser Jesus was. Vielleicht gibt er mir ja doch irgendwas, was ich noch nicht habe. Vielleicht kann ich den noch oben draufsetzen bei den ganzen vielen anderen Sachen, die ich versuche, mein Leben rund und heil und gut zu machen. Vielleicht ist es ja ganz nett, wenn man noch ein bisschen so Religion im Leben drin dabei hat, die einem ein bisschen so Halt gibt, die einem ein bisschen weiterhilft. Wenn ich daran denke, wie ich damals zum Glauben an Jesus gekommen bin, ich bin ja auch nicht hin und habe gesagt, ich will mich jetzt Jesus ganz hingeben, weil das einfach richtig ist und weil ich das möchte und weil es gut ist, sondern ich kam, weil es mir richtig schlecht ging, weil es mir richtig dreckig ging und weil ich irgendwo Hilfe gebraucht habe und Hilfe gesucht habe. Und das ist alles gar nicht verkehrt und es ist nicht unsere Aufgabe, Leute abzuweisen, egal aus welchen Gründen sie zu Jesus kommen. Egal aus welchen Gründen sie sich mit der Bibel beschäftigen, egal was sie da suchen, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Leute konfrontiert werden mit Jesus und mit seiner Botschaft. Interessant ist, dass es hier nur heißt, dass Jesus zu ihnen das Wort redete. So als wüsste jeder gleich, um was es da geht und was er gemeint hat mit dem Wort, das er da redet. Wenn wir weiter vorne gucken, wissen wir, was Jesus gepredigt hat und wir sehen es auch durch seine ganze Predigt durch. Die Predigten von Jesus waren so, dass heute 3/4 der Predigtbesucher aufstehen und rausgehen würden, weil sie es nicht aushalten. Jesus hat direkter und härter zu seinen Zuhörern gesprochen, als es jeder Prediger heute tut. Und die Botschaft Jesu war die im vorigen Kapitel, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und wenn wir dann später auch sehen, wie Jesus seine Zuhörer so angesprochen hat, nicht so, wie uns Jesus heute dargestellt wird, ja und komm und Ding. Wenn ich so mit euch reden würde, wie Jesus mit seinen Zuhörern, ich glaube, ich würde recht schnell Probleme bekommen hier. Oder ein Brut. Heuchler. Ja, und Jesus predigte und trotzdem kamen die Leute. Irgendwas hat sie gezogen. Sie haben gespürt, da ist was, was es vorher nirgends anders gab. Im Kapitel vorher merkt man oder lesen wir, dass die Leute gemerkt haben, er predigte mit Vollmacht und nicht so wie ihre Schriftgelehrten. Sie haben gespürt, da ist wirklich Gott am Werk. Vollmacht ist was, das man nicht imitieren kann, das Gott gibt. Gott hat Jesus bevollmächtigt und die Leute spürten, da ist wirklich das Wort Gottes drin. Ist in unserer Verkündigung heute auch Vollmacht. Und mit Verkündigung ist nicht nur das gemeint, dass einer vor den Frommen steht an so einem Pult, sondern die Verkündigung in unserem Alltag, wo wir in Worten und in Taten, vor allem in Taten, zu unseren Mitmenschen predigen. Ist da die Vollmacht drin? Spüren da die Leute, dass da Jesus drin ist? Werden sie da herausgefordert? Werden sie da geärgert? Es ist die Aufgabe eines jeden Christen, dieses Wort, das Jesus in die Welt gebracht hat, weiterzugeben, weiter in die Welt zu bringen. Und Leute werden das spüren und Leute werden davon angezogen werden. Die meisten werden gehen, die meisten werden abgestoßen, aber es wird immer auch welche geben, die davon angezogen werden. Und für die ist es die ganze Mühe wert. Es geht hier jetzt weiter zum eigentlichen Kern von dieser Geschichte. Da begegnen uns einige Personengruppen. Zunächst mal der Gelähmte und seine Freunde. Gelähmt wissen wir ja, was das ist. Wenn einem die Gliedmaßen, also die Füße, fehlen oder kaputt sind oder man halt von der Hüfte an gelähmt ist, das ist nichts Schönes. Es ist heute auch nichts Schönes. Es ist auch heute schlimm, wenn jemand gelähmt ist. Es gibt heute Rollstühle und Hilfsmittel und es gibt ein soziales Auffangnetz und es gibt Straßen und es gibt Autos. Ich habe einige Bekannte im Rollstuhl aus verschiedenen, verschiedene. Manche davon können Auto fahren mit so umgebauten Dingen, mit so einem Lenkrad, Knauf und allem Möglichen und können am Leben teilnehmen. Trainieren mit mir im Fitnessstudio, haben Arbeit, haben Freunde, haben Wohnung, haben Beruf und können dabei sein. Das war damals nicht so. Damals war gelähmt sein ein Ausschlusskriterium. Wer gelähmt war, war wie einer, der aussätzlich war oder so wie sonst einer, der konnte keinen Job machen. Sein Schicksal war es, irgendwo am Straßenrand zu liegen und zu betteln. Es gab keine Gleichstellungsbeauftragten in irgendwelchen Firmen, es gab nicht irgendwelche Jobs, wo man sagen kann, naja, du kannst dich ja im Büro an den Computer hocken, da brauchst du keine Füße, da ist das vollkommen egal. Das gab es alles nicht. Wenn jemand gelähmt war, war er ganz, ganz unten in der Gesellschaft. Das heißt, es ging hier nicht darum, oh, ich habe hier so ein Wehwehchen und es wäre doch nett, wenn Jesus das wegmacht. Wäre doch nett, dann wäre mein Leben ein bisschen bequemer. Es ging hier um ganz essentielle Dinge. Ein Gelähmter war darauf angewiesen, dass ihm am einen Tag mal mehr, am anderen Tag mal weniger, wenn es regnet, vielleicht gar niemand, ein paar Centstücke hinschmeißt, damit er irgendwo vielleicht ein bisschen was zu essen herbekommt. Gelähmt sein war viel, viel schlimmer, als es heute ist. Es ging diesem Gelähmten also wirklich essentiell schlecht. Und dann hat er Menschen, die ihn hinbringen. In den Kindergeschichten sind es immer Freunde, die ihn dahin dazu bringen. Davon lesen wir jetzt hier nichts, aber es sind auf jeden Fall Bekannte, die er hat, denen auch was an ihm liegt, die ihn dahin schaffen. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass das selbstverständlich ist, dass da vier Leute kommen und tragen einen rum. Wir können davon ausgehen, der Gelähmte war leicht, weil er nicht viel zu essen hatte, weil er an der Straße betteln musste. Aber da mussten erstmal vier Leute kommen, sich mit ihm beschäftigen, ihn auf ein Tuch legen und ihn dahin tragen. In die Treppe hochschleifen, dieses Dach aufgraben und ihn zu Jesus bringen. Und das sind ja alles Dinge, wo man eine Motivation dafür braucht. Wo man nicht mal sagt, okay, das mache ich jetzt halt mal, das ist das Selbstverständlichste, das ganz Normalste der Welt. Da sind einige Entscheidungen auf dem Weg, die diese Freunde oder Bekannten, also diese vier Unbekannten auf jeden Fall treffen mussten. Sie hätten ja selbst hingehen können, sich da durchquetschen, Jesus zuhören. Stattdessen nehmen sie diesen Mann, schleifen ihn über diese Treppe auf dieses Dach, waren außen an den Häusern immer so Treppen, wo man oben aufs Dach konnte, weil das Dach auch genutzt wurde. Und dann mussten sie das Dach aufmachen. Und wenn Lehm so richtig fest ist, geht es auch nicht gut graben. Jeder, der schon mal daheim irgendwelche Erdaushübe machen musste, weiß, wie spaßig das sein kann. Und dieses feste Lehmdach, das ging auch nicht einfach so aufmachen. Da sind ja Leute drauf rumgelaufen, also es war schon fest. Das heißt, sie mussten mit ihren Händen da drin rumgraben. Mit ihren eigenen Händen dieses Dach aufgraben, bis ihnen vielleicht die Finger geblutet haben. Und es ging auch nicht in 5 Minuten, wahrscheinlich auch nicht in einer halben Stunde. Sie mussten sich da richtig anstrengen, abgesehen von der Sachbeschädigung und dem Hausfriedensbruch und dem ganzen anderen. Mussten sie sich da richtig anstrengen, um dieses Loch da reinzubringen. Und es ist ja auch kein Loch, das irgendwie, wo man jetzt mal mit der Hand durchgreifen kann, sondern ein Loch, wo man jemand an 4 Zipfeln, einen Erwachsenen, einen Menschen, runterlassen kann. Es ist schon aufwendig. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal gegraben habt, wenn ich vor 2 Jahren in meinem Garten so einen Erdaushub gemacht, wo wir dann Hütte reingebaut haben, 6 auf 9 Meter, da vergeht es einem dann irgendwann. Zum Glück war das nicht so tief. Auf jeden Fall, die hatten ja nicht mal eine Schaufel, die hatten nichts. Die hatten ihre Hände, mussten dieses Dach irgendwie öffnen und diesen Mann darunter bringen. Das heißt, die haben eine ganze Menge Aufwand getrieben. Und für was? Nicht für sich selber. Sie haben eine ganze Menge Aufwand getrieben, damit ein einzelner Mensch Jesus begegnen kann. Sie haben sich diese ganze Mühe nicht für sich gemacht. Die hätten einfach hingehen können, Jesus zuhören. Sie haben sich diese Mühe gemacht, damit dieser eine Mensch, der sonst nicht zu Jesus kommt, zu Jesus kommt. Wie viel weniger Arbeit haben wir heute, um jemand mit Jesus bekannt zu machen? Und wie viel ist uns das wert? Wie viel Zeit, wie viel Schmerzen, wie viel Herzblut, wie viel Engagement ist es uns heute wert, dass ein Mensch zu Jesus kommt? Dass ein Mensch die Worte Jesu hört? Wie viel einfacher ist es für uns heute? Wir haben hier alles zwischen 2 Buchdeckeln. Begegnen jeden Tag überall Menschen. Wie einfach wäre es für uns, dass Menschen zu dem Wort des Jesus verkündet kommt, dass sie die gute Botschaft hören. Und wie bequem sind wir? Wenn man sich heute anguckt, wie niedrig unsere Hemmschwelle ist, zu sagen, boah, nee, ich habe schon so viel zu tun. Mein Tag ist so voll. Ich habe heute schon 8 Stunden gearbeitet. Oder ich bin echt kaputt. Ich kann nicht auch noch. Wie niedrig ist unsere Hemmschwelle dazu, Nein zu sagen? Ich weiß, das ist das Gegenteil, was man zu Seminaren lernt. Ich war neulich auf einem Seminar, wo irgendjemand hatte da die Idee, ist eigentlich ein IT-Fachseminar gewesen, aber das sind immer wieder so fachfremde Beiträge, wo irgendjemand kommt und so ein peinliches Ding macht, irgendwelche Sing- und Klatschdinger, und da ging es um Nein sagen, Nein sagen können. Und dann kam so ein dämliches Lied, das man mitsingen sollte, wo man Nein, Nein. Ich hasse solche Dinge. Ich weiß auch gar nicht, wer sich sowas überlegt. mit erwachsenen Menschen solche Dinge zu machen. Es geht in unserem Leben viel öfter darum, Ja zu sagen, als Nein zu sagen. Und ich glaube, dass wir, die meisten von uns, sehr gut Nein sagen können. Aber wer ist bereit, die Extrameile zu gehen? Wer ist bereit, Jesus nachzufolgen und sein Leben zu opfern und aufzugeben, damit andere gerettet werden? Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Und das sind diese vier Unbekannten, die namentlich hier nicht genannt werden, keinen Ruhm bekommen. Das sind diese vier Unbekannten den Christen heute ein Vorbild, was die für einen Aufwand getrieben haben, nur damit ein Einzelner die Worte von Jesus hört und Jesus begegnet. Dann geht es weiter, das, was Jesus hier macht, der Kern dieser Geschichte, das Wunder der Sündenvergebung. Die haben ja den Gelähmten abgeseilt und man könnte davon ausgehen, die Erwartung, die dieser Gelähmte hatte, war entweder, ja, vielleicht passiert nichts, vielleicht ist Jesus ja mit ihm gnädig und gibt ihm ein bisschen Geld oder macht vielleicht sogar eine Sammlung für ihn. Vielleicht hatte er aber auch die Hoffnung, dass Jesus ihn wirklich gesund macht. Es war ja bekannt, diese Heilung, dieses Aussätzigen und das Dämonenaustreiben vorher. Vielleicht hatte er wirklich die Hoffnung, Jesus macht ihn gesund. Von vier Stück wissen wir auf jeden Fall, dass sie diese Hoffnung hatten, nämlich diese vier, die ihn heruntergelassen haben. Denn die werden gleich noch gerühmt. Vielleicht ist bei dem auch der Gelähmte eingeschlossen. Jesus, wir können es nicht genau sagen, weil es heißt ja nur, dass Jesus ihren Glauben sah. Auf jeden Fall ist nicht die Hoffnung da in dieser Geschichte, jetzt werden mir meine Sünden vergeben. Darauf bezieht sich weder der Glaube dieser vier, die ihn abgeseilt haben, noch die Hoffnung dieses Gelähmten. Und darauf bezieht sich häufig auch nicht die Hoffnung der Leute, die zu Jesus kommen. Oft geht es dann in erster Linie darum, ich gehe jetzt dahin, ich brauche nämlich Sündenvergebung, ich habe nämlich das Problem meiner Sünde, ich kämpfe nämlich mit meiner Sünde, weil es heute in unserer Gesellschaft kein Thema mehr ist. Die wenigsten Leute sind sich dessen bewusst, dass ihre eigene Schuld, ihre eigene Sünde das größte und vordringlichste Problem ihres Lebens ist. Wenn wir heute Menschen begegnen, mit ihnen über Jesus sprechen, über Religion sprechen, über Glaube sprechen, dann ist das vorderste Thema nicht die Sünde, die Schuld. Dann geht es darum, ich brauche jemanden, der mir durch den Alltag hilft. Ich brauche jemanden, der mir Halt gibt. Vielleicht jemand, der diese Leere in mir füllt, weil ich richtigerweise spüre und empfinde, da ist Leere in mir. Ich bin leer, ich bin traurig. Und auch das wird nicht getadelt in der Bibel und ist auch zunächst mal gar nicht so schlimm, dass die Leute erstmal von ihrer Sünde gar nichts wissen. Es ist nämlich die Aufgabe der Christen, sie darüber aufzuklären. Und das Falscheste, was Christen tun können, was praktiziert wird, seit langer Zeit in der Christenheit ist, dass man dieses Thema Sünde entweder hinten anstellt oder gar nicht erwähnt. Am besten erstmal hinten anstellen, dass man diese zarte Blume in denen, die da jetzt den Weg zur Gemeinde gefunden haben, nicht gleich wieder erstickt, sondern dass man die erstmal lässt man sie rankommen und wenn man sie dann hat und sie dann schon mal ein halbes Jahr im Hauskreis waren und man dann denkt, okay, jetzt kommt er nicht mehr so leicht fort, dann kommt man mit Sünde. Übrigens, weißt du eigentlich, da gibt es das Ding mit Sünde, aber keine Angst, Jesus hat alles vergeben. Das Ganze führt zu einer falschen Theologie und vor allem zu einer völlig falschen Lebensführung. Falsche Theologie führt immer zu einer falschen Lebensführung. Darum kann man nie sagen, ha ja, die Lehre, das ist nicht so wichtig, wenn da einer ein bisschen irrt, Hauptsache der folgt Jesus richtig nach. So was passiert nicht. Wenn jemand eine falsche Vorstellung von Gott hat, hat es Auswirkungen auf sein Leben. Und die Sache mit der Sünde ist Kernthema im Neuen Testament. Die Sache mit der Sünde ist der Grund, warum der Sohn Gottes die Ewigkeit, wo ihm nichts gefehlt hat, den Vater, den Geist, diese perfekte Gemeinschaft verlassen hat, um elendig gefoltert, gequält, ermordet an einem Kreuz zu sterben. Der Grund dafür ist unsere Sünde. Und es ist frech und falsch, wenn wir Christen meinen, wir können das Thema der Sünde aufs Abstellgleis stellen. Sondern das ist eins der vielen Themen, die es im Glauben und im Leben gibt. Fast jedes Problem unseres Lebens hat irgendwo die Wurzel, entweder in unserer Sünde oder der Sünde der Generationen vor uns oder der, Sünde, die einfach in dieser Welt ist und die alles kaputt gemacht hat. Damals war das Ganze genau umgekehrt. Die Leute hatten die Vorstellung, dass alles direkt mit einer Sünde in Zusammenhang steht. Sie sahen diesen Gelähmten und dachten, klar ist er gelähmt, weil er hat gesündigt oder sein Vater hat gesündigt oder. Sie haben einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen einer konkreten Tatsünde und dem Schicksal eines Menschen gemacht. Dass das genauso falsch ist, beweist Jesus mehrmals in den Evangelien. Die Sache ist nun, es geht nicht darum, dass der gelähmt ist, weil er gesündigt hat. Jeder von uns hat mit seiner Sünde zu kämpfen und für jeden von uns, ob gesund oder krank, ist die Sünde das vordringlichste Problem. Darum braucht es Buße, wie Jesus sagt, tut Buße, Umkehr und Glauben an Jesus, der durch sein Blut am Kreuz dieses Problem der Sünde vollkommen erledigt hat. Das war den Leuten natürlich alles nicht so bewusst. Und darum ist es total verwunderlich. Jesus sieht den Glauben dieser Leute. Er sieht, diese Leute glauben an mich. Die setzen ihre Hoffnung auf mich. Die vertrauen mir. Die erwarten nicht von anderen etwas, sondern die sind fest fixiert auf mich. Die erwarten was von mir. Was anderes wahrscheinlich Heilung, aber sie erwarten es von mir. Sie glauben an mich. Und Jesus gefällt dieser Glaube. Dieses kindliche Vertrauen. Er sagt übrigens dann zu diesem Gelähmten, und es ist auch nicht üblich, dass man einen Erwachsenen so anspricht, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine wunderbare Anrede, wenn Jesus einen Kind nennt. Wenn Jesus einen kennt. Es gibt keine engere Beziehung als die zwischen Eltern und Kindern. Und wenn Jesus zu dir sagt, Kind, das heißt, da gibt es nicht noch einmal jemand zwischendrin, da gibt es keine Distanz, da gibt es auch keine Etikette, die man einhalten muss. Kinder haben sowas alles nicht. Die rennen zu ihren Eltern und denen ist das alles egal. Die begrüßen die nicht erst und stellen sich vor und machen irgendwas. Die stürzen auf ihre Eltern und kommen mit ihren Problemen zu ihnen und sind vollkommen unbefangen. Kind, spricht Jesus zu diesem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und das ist das Beste und Größte, was Jesus für diesen Gelähmten tun kann. Den Leuten ist das wahrscheinlich gar nicht klar. Die sagen, wir haben jetzt gedacht, jetzt ist Heilung, was ist jetzt hier mit Sünde? Vielleicht waren manche enttäuscht, haben gesagt, boah, heute gibt es kein Wunder. Heute ist wieder nur so eine langweilige Theologiestunde. Aber Jesus spricht das an, was sein eigentliches Problem ist, das eigentliche Problem eines jeden Menschen, die Sünde und die Vergebung der Sünden. Das muss der Kern unserer Theologie sein, der gekreuzigte Christus. Paulus schärft es auch den Gemeinden ein, im Galaterbrief, wo er sagt, ich will nichts anderes sehen als Christus, den Gekreuzigten. Der soll euch vor Augen gemalt sein. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Jesus hat sein heiliges Blut für uns vergossen, für unsere Sünde, für unsere persönliche Schuld. Und es ist nicht irgendein Aspekt des Glaubens, das ist das absolute Zentrum. Und so rückt Jesus da die Theologie all derer zurecht, die da anwesend sind, und stellt die Sünde in den Mittelpunkt. Und die Schriftgelehrten stellen richtigerweise dann fest, ja Moment, wer kann denn Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Und da haben sie recht. Aber dann täuschen sie sich, weil sie ja sofort schlussfolgern, somit ist es Anmaßung, was der da behauptet, weil nur Gott kann Sünden vergeben und der ist ja nicht Gott. Was bildet er sich ein? Und sie haben eigentlich recht, wenn sie sich da aufregen. Es war die schlimmste Sünde, sich selbst anzumaßen, ich bin wie Gott, ich bin Gott. Eine schlimmere Blasphemie gab es für einen gläubigen Juden nicht. Sie hätten Jesus sofort steinigen können. Aber sie verpassen das Entscheidende. Der da vor ihnen steht, das ist ja wirklich Gott. Es ist ja wirklich Jahwe, der ihnen da begegnet. Es ist ja wirklich der, der ihren Vorvätern in der Feuersäule begegnet hat, der zu Mose auf dem Berg gesprochen hat. Es ist ja wirklich Gott, der da in diesem Haus sitzt und zu diesem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sie merken nicht, dass sie es wirklich mit Gott zu tun haben. Und so merken das auch viele Leute heute nicht. Wenn wir von Jesus reden, ist uns bewusst, wie groß das ist und was das für ein großes Ding ist. Wenn ich sagen kann, ich habe eine Beziehung zu Jesus, ich kenne Jesus, dass das nicht irgend so ein Ding ist wie, ja, ich kenne da jemanden ganz Bekannten, ganz Berühmten. Gott selber, der das ganze Universum geformt hat, der die Galaxien gemacht hat, die Sterne gemacht hat, diese ganzen komplexen Systeme erfunden hat und erdacht hat und alles in den 6 Tagen gemacht hat. Das ist der, mit dem ich gerade spreche, wenn ich bete. Mit dem rede ich gerade. Mit dem habe ich gerade zu tun. Das sollte uns in Ehrfurcht und in Staunen und in Anbetung versetzen. Und dieses Vorrecht, so viele Menschen kennen Jesus nicht. So viele Menschen lehnen Jesus ab. Und wer sind wir, dass wir erkannt haben, ja, du bist es. Jesus Christus ist Herr und Gott. Das haben wir nicht erkannt, weil wir schlauer sind wie die anderen. Nicht, weil wir besser sind wie die anderen. Auch das sollte uns in Ehrfurcht und Staunen versetzen. Ich kenne viele Leute, die sind reicher als ich. Ich kenne viele Leute, die sind schlauer als ich. Ich kenne wenige Leute, die sind schöner als ich. Aber die meisten von denen kennen Jesus nicht. Was habe ich denen voraus, dass ich Jesus kennen darf? Was für ein Vorrecht, dass er zu mir sagt, Kind, nicht Fremder, Kind. Ihr solltet uns bewusst werden, dass das in was für einem Privileg wir leben, dass wir viel privilegierter sind, wie wir eigentlich denken. So ganz nebenbei, ich muss ein bisschen abkürzen, die Zeit ist etwas fortgeschritten, so ganz nebenbei heilt Jesus dann natürlich auch noch als Beweis von dem, was er vorher gesagt hat, diesen Gelähmten. Er sagt ja, was ist leichter, zu sagen, die Sünden sind dir vergeben oder werde gesund. Natürlich, vom Aussprechen her ist beides gleich leicht, aber Jesus meint natürlich, was kann ich leichter behaupten und beweisen? Und da ist es natürlich leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Kann ja niemand sehen, das ist ja was Unsichtbares. Und um dieses Unsichtbare zu beweisen, sagt Jesus jetzt noch zu dem, steh auf, du bist geheilt, geh fort. Und er steht auf und ist geheilt. Und somit beweist Jesus, dass auch seine andere Aussage, sein Anspruch, dass er Gott ist, wahr ist. Jetzt noch ein letzter Punkt, was noch ganz wichtig wäre. Die Überlegungen des Unglaubens, das sind ja diese Schriftgelehrten. Und die kommen ja in der Bibel immer recht schlecht weg. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer und der Hohe Rat. Das sind ja so die Personengruppen, die, an denen kein gutes Haar gelassen wird und die da wirklich schlecht wegkommen. Dann habe ich schon manchmal gedacht, eigentlich viele Dinge von denen sind ja nachvollziehbar. Ich meine, es gab ja viele falsche Messias, die gibt es bis heute. Wem kann man denn da böse sein, wenn er einem nicht glaubt? Es gibt hier mal eine unvollständige Liste falscher Messiasse. Bekannter, also das sind jetzt nur so die Bekannten, die auch große Scharen von Leuten hinter sich versammelt hatten, die dazu geführt hatten, dass Gruppen von Juden sagen, hey, das ist der Messias. Das ist jetzt alles, die sind jetzt alles nach Jesus aufgetreten, manche bekannter, manche unbekannter. Wem kann man denn da verübeln, dass die Schriftgelehrten nicht jeden, der da kommt und verkündigt und predigt und irgendwas macht, für den Messias halten? Ist es nicht nachvollziehbar, dass sie kritisch sind? Ist es nicht nachvollziehbar, dass sie argwöhnisch sind und dass sie ihm erstmal misstrauen, vor allem bei dem Anspruch, den Jesus da erhebt? Viele hundert Jahre hat Gott geschwiegen, bevor Jesus auf die Welt kam, bis zu Johannes dem Täufer. Vorher war Maleachi der letzte. 400 Jahre ungefähr hat Jesus geschwiegen. Da können wir das doch alles nachvollziehen. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dann bin ich auf Schriftstellen gestoßen, was Jesus denn da dazu sagt. Denn er sagt Sachen da dazu. Ob er denn nicht irgendwo ein bisschen Verständnis hat für die Schriftgelehrten. Aber dann kommt Matthäus 23, ich lese nur Ausschnitte daraus ab Vers 13. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäen, ihr Heuchler. Dann später wieder, wehe euch, blinde Leiter, ihr Narren und Blinden. So bezeichnet Jesus die und begründet es auch alles, wie schlimm sie sind, wie verdorben sie sind. Und es ist eben nicht so, dass es begründet und nachvollziehbar ist, warum diese Leute Jesus ablehnen. Jesus beweist sich als der Messias, Jesus beweist sich Gott. Und wer das nachlesen möchte in Matthäus 23, ab Vers 13, da begründet er auch, was der Fehler ist, dieser Schriftgelehrten, dieser Pharisäer, dieser Führer des Volkes. Für uns bedeutet es, wenn wir mit Jesus konfrontiert werden, als Gläubige, Jesus begegnen und sich dann der Unglaube in uns breit macht und die Zweifel Raum gewinnen und wir denken, ja, und ist eigentlich und hier und wer weiß schon, ob er das ist und so weiter. Es ist der lebendige Gott, mit dem wir es hier zu tun haben. Es ist Gott selbst, der uns begegnet in Jesus. Die zweite Person der Gottheit, der Dreieinigkeit, die da auf diese Welt kommt und die jetzt begegnet. Und wir haben keine Ausrede, wenn wir diesen Jesus abweisen. Es wird keine weitere Chance geben. Für die Leute, die Jesus heute abweisen, wird es keine weitere Chance geben. Jesus offenbart sich in dieser Welt uns allen so, dass niemand, der irgendwie mit Jesus konfrontiert wurde, eine Ausrede haben wird und sagen kann, ja, ich konnte ja nicht wissen, ob dieser Jesus nicht einer von denen daneben ist. Woher sollte ich denn wissen, dass er es wirklich ist? Wer mit Jesus konfrontiert wird, hat keine Ausrede für seinen Unglauben. Das gilt für alle Ungläubigen und es gilt auch für uns als Christen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen wieder ganz auf Jesus setzen. Die Dinge, die uns zweifeln lassen, abtun. Und wie diese vier einfachen Männer hier voller Glauben dieses Loch in diese Decke gebohrt haben und diesen Freund oder Bekannten zu den Füßen Jesus runtergelassen hat, dass wir wieder Mut fassen im Glauben, unseren einfachen Glauben auf Jesus setzen und danach handeln, Leute zu Jesus bringen, das Evangelium, das Wort in diese Welt hinausbringen, uns keine Gedanken machen über Konsequenzen, so wie die sich auch keine Gedanken gemacht haben über Konsequenzen, und andere zu Jesus führen. Es gibt also viel, was wir in dieser Geschichte lernen können, was uns vielleicht auf den ersten Blick nicht so auffällt. Aber der Kern von dem Ganzen ist auf jeden Fall, Jesus ist Gott. Jesus bietet uns an, Vergebung der Sünden. Und wir dürfen uns unseren Glauben an Jesus nicht madig machen lassen. Amen.